vor ihnen her. Er führt sie zu einer Weide, und zwar zu der Weide, die er schon vorher ausgewählt hat. Es war damals nicht so, dass jedes Land um die Stadt herum verteilt war und jeder Hirte wusste, so, das ist meine Wiese, da gehe ich hin, und wenn die abgegrast ist, haben meine Schafe Pech gehabt, sondern das Land war nicht so verteilt. Man konnte einfach dorthin gehen, wo man meinte, dass es gut zu essen war, gut zu trinken war für die Schafe. Und so hatte der Hirte immer im Vorfeld schon den Platz im Kopf, wo er an dem jeweiligen Tag mit seiner Herde hingehen würde. So viel dazu. Als Jesus dieses Bild erzählt hatte, das lesen wir in Vers 6, verstehen die Leute, die das gehört haben, nicht, wovon er da redet, wen er damit meint, was er damit aussagen will. Zuhörer waren sicherlich auch die Jünger, die ja eigentlich immer mit ihm dabei waren. Aber wir wissen aus Kapitel 9, dass da auch einige von der geistlichen Elite des Volkes dabei waren, die Pharisäer. Also es war eine gemischte Gruppe, die da zuhörte, aber auch die Pharisäer. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen würden, würden wir merken, dass Jesus diese auch hier und da ganz speziell adressiert. Aber wie gesagt, keiner von den Zuhörern wusste genau, was Jesus jetzt sagen wollte. Und deshalb erklärt Jesus das in den folgenden Versen etwas genauer. Die Verse 7 bis 15 und darüber hinaus auch, aber heute belassen wir es bis Vers 15, erklärt Jesus dieses Beispiel oder diese bildhafte Rede. Und meiner Meinung nach, als ich den Text so für mich durchgearbeitet habe, macht Jesus eigentlich in Vers 1 bis 15 zwei Hauptaussagen. Zwei ganz, ganz wichtige Aussagen. Die erste ist, nur ich bin der gute Hirte. Nur ich bin der gute Hirte. Diese Aussage erschließt sich meiner Meinung nach aus den Gegensätzen, die wir immer wieder im Text finden. In den Versen 1 bis 5, die wir gerade gemeinsam gelesen haben, sehen wir, dass Jesus hier zum einen die Diebe und Räuber erwähnt, dann in Vers 5 den Fremden und später, wenn wir weiterlesen werden, in Vers 12 ist da noch der Lohnarbeiter oder der Mietling, wie er in der Lutherübersetzung genannt wird. Also der gute Hirte wird immer wieder mit einer von diesen drei Gruppen ja verglichen oder diese Gruppen werden immer gegenübergestellt. Und deshalb denke ich, will Jesus zum einen sagen, nur ich bin der gute Hirte und kein anderer. Bei den Dieben und Räubern ist das, denke ich, offensichtlich. Die sind nur da, um sich selbst zu bereichern, um die Schafe zu stehlen und sie dann für ihren Gebrauch zu verwenden, zu essen oder was weiß ich, was die damit vorhatten. Die andere Gruppe, die anderen beiden Gruppen, die, da kann man das nicht genau sagen. Der Fremde, was man aber da auf jeden Fall sagen kann, die Schafe kennen ihn nicht und er kennt die Schafe nicht. Er ist also nicht so vertraut mit ihnen wie der Hirte. Und der Lohnarbeiter, der zeigt irgendwie nicht den richtigen Einsatz. Dazu kommen wir später. Und so zeigt Jesus ganz deutlich, nur ich bin der gute Hirte. Ich erfülle all diese Eigenschaften, die dieses Bild des Hirten, das ich gerade ein bisschen aufgezeigt habe, die dieses Bild des Hirten erfüllen. Nur Jesus. Und an dieser Stelle möchte ich einmal einhaken und kurz stehen bleiben und uns die Frage stellen, dir und mir, wem vertraust du dich eigentlich an? Welche Menschen, welche Dinge, was auch immer, wem vertraust du dich an? Wer oder was gibt dir ganz persönlich das Gefühl von Sicherheit? Das Sicherheitsbedürfnis ist etwas ganz, ganz Wichtiges in uns Menschen. Und ich denke, jeder von uns strebt auf die ein oder andere Weise danach, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und die Frage ist, wo findest du dieses Gefühl von Sicherheit? Bei wem oder bei was? Ist es vielleicht der Ehepartner oder die Kinder, also die eigene Familie? Solange dort alles gut läuft, solange meine Kinder das machen, was ich für sie geplant habe, solange geht's mir gut, weil dann scheine ich alles in der Hand zu halten und nichts entgleitet meinen Fingern. Ist es vielleicht der Job, das gesicherte Einkommen, das mir diese Sicherheit verleiht, ich bin jemand. Ich gelte als etwas, die Leute oder ich kann Leuten auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht sind es aber auch Wertgegenstände, dein Haus, dein Auto, irgendetwas, was dich innerlich ruhig macht. Solange das gut ist, solange das da ist, fühle ich mich sicher. Solange dreht meine Welt sich in den geordneten Bahnen. Oder vielleicht ist es irgendeine andere Beziehung zu einem besonderen Menschen, die dir dieses Gefühl von Sicherheit gibt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber Jesus sagt, dass er gekommen ist, um seinen Nachfolgern das wahre Leben zu geben. Das Leben im Überfluss. Er ist derjenige, der uns die Sicherheit geben kann. Nur er ist dieser gute Hirte, der uns führt und der uns Sicherheit schenken kann, vollkommene Sicherheit. Auch wenn wir das in unserer Zeit hier auf der Erde vielleicht nicht immer sehen können, aber er sagt, ich gebe euch das Leben, nach dem ihr euch sehnt. Probiert es aus und ihr werdet sehen, dass es stimmt. Und wir hatten letzte Woche schon etwas über dieses Leben geredet, denn das Interessante bei den Ich-Bin-Worten, diesen sieben, die wir im Johannesevangelium finden, sie haben immer direkt oder indirekt im Kontext eine Verbindung zum wahren Leben. Das Leben ist bei Johannes in seinem ganzen Evangelium so zentral, dass er diese ganzen Ich-Bin-Worte um dieses Thema reiht. All diese Ich-Bin-Worte geben uns einen Einblick in das wahre Leben, das Jesus uns schenken möchte. Und in Johannes 17, Vers 3 gibt er so eine ganz kurze und prägnante Erklärung zu dem, was dieses Leben ist. Johannes 17, Vers 3, dort steht, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben, das ist das Leben, von dem Johannes spricht. Er spricht nicht von meinem biologischen Leben, sondern von dem ewigen Leben, von dem wahren Leben, das einzige Leben, das im Johannesevangelium von Wert ist. Dieses Leben heißt, Gott zu kennen und seinen Sohn Jesus Christus zu kennen. Das ist das Leben. Das ist das, was wir empfangen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn kennen. So wie das Bild vom Hirten. Er kennt seine Schafe ganz persönlich, weil er viel Zeit mit ihnen verbringt, weil sie ihm wichtig sind. Und wenn wir Jesus kennen, dann bekommen wir dieses Leben. Darüber haben wir auch letzte Woche geredet. Wer die Predigt nachhören möchte, darf das gerne auf unserer Homepage tun. In Johannes 11, 25 bis 26 steht, da sagte Jesus zu ihr, er redet hier mit Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Also Jesus spricht hier von einem Leben, das in der Zeit auf unserer Erde beginnt und sich nach unserem Tod fortsetzt. Das ist das ewige Leben. Das ist das einzig wahre Leben, das für Johannes, für Jesus von Bedeutung ist. Und wenn wir uns über Leben unterhalten, dann müssen wir, oder dann mute ich euch mal ganz kurz einen kleinen Exkurs in die griechische Sprache. Das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben, und wenn wir zu dem Text von heute weiterkommen, zu Vers 10 und Vers 11, dort steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Also er greift wieder das auf, was er am Anfang gesagt hat. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wir sehen Leben in Vers 10 und Leben in Vers 11. Aber das Interessante ist, dass hier im griechischen Text zwei verschiedene Worte verwendet werden, was uns in der deutschen Übersetzung gar nicht mehr zugänglich ist. Hier in Vers 10 steht Leben, da steht das Wort Zoe. Und in Vers 11 ist es Psyche. Das sind zwei verschiedene Begriffe, zwei Konzepte von Leben, die sich unterscheiden. Das Leben in Vers 11, die Psyche, wovon auch unser deutsches Wort Psyche kommt, was man aber hier an der Stelle nicht eins zu eins so einsetzen kann. Dieses Wort meint im Johannesevangelium das Leibliche, das irdische Leben, das, was wir jetzt haben. Und eine gute Erklärung finden wir eigentlich in dem Schöpfungsbericht. Denn Nefesh, das Wort, was im Hebräischen dort steht, ist vermutlich das Wort, das Johannes hier gleichsetzt, das er im Griechischen mit Zoe übersetzt. Und zwar sagt Gott dort, oder dort schafft er den Menschen aus Erde, er nimmt Material und haucht ihm dann seinen Lebensatem ein. Soweit der Schöpfungsakt, und dann ist die Schlussfolgerung daraus, und so wurde daraus ein lebendiges Wesen. Und genau das ist das, was hier mit Psyche gemeint ist. Einfach mein biologisches Leben. Das, was ich von Anfang an bin und bis zu dem Zeitpunkt bin, wo ich meine Augen zum letzten Mal schließe. Das ist die Psyche. Aber das hier oben, das ist etwas anderes. Das ist dieses ewige Leben, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Das, was zählt. Und dieses Leben gebraucht, dieses Wort für Leben gebraucht Johannes, um das wahre und göttliche Leben zu beschreiben. Das sehen wir an mehreren Stellen im Johannesevangelium. Und dieses Leben zu haben, heißt, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. So wie wir es in Johannes 17, Vers 3 gelesen haben. Ihn zu kennen, Gott und seinen Sohn Jesus Christus. Das ist das wahre Leben. Das ist Zoe. Psyche, das, was der gute Hirte gibt, das ist sein irdisches Leben. Und ich denke, das leuchtet ein. Wenn Gefahr besteht, später kommt das Beispiel mit den Wölfen. Wenn Wölfe kommen, dann setze ich mein Leben ein, sagt der Hirte. Und damit meinte natürlich nicht das ewige Leben, sondern einfach nur sein irdisches Leben. Wenn seine Schafe, wenn seine Herde bedroht wird, dann tritt er mit seinem Leben dafür ein. Aber nicht mit seinem ewigen, sondern mit seinem irdischen, mit dem, was wir hier sehen. Was wir aus diesem Exkurs mitnehmen, ist, für Johannes beginnt wahres Leben erst, wenn wir Jesus kennen, wenn wir eine ganz persönliche Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, dann beginnt das wahre Leben. Ab da geht's dann los. Das ist die Neugeburt und deshalb auch dieses Wort. Ich hatte gesagt, Jesus möchte hauptsächlich zwei Aussagen in diesem Text machen, in 1 bis 15. Und dort gehen wir weiter. Die erste Aussage war, nur ich bin der gute Hirte und niemand anders. Und das zweite ist eine Begründung. Und das ist die zweite Aussage dieses Textes. Weil ich mein Leben für die Schafe einsetze. Weil ich mein Leben für die Schafe einsetze. Und da können wir nochmal Vers 11 und Vers 12 lesen aus Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, also der Lohnarbeiter, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich. Und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Und wenn wir andere Übersetzungen lesen, zum Beispiel die Luther oder auch die Elberfelder, dann steht dort in Vers 10 oder in Vers 11, meine ich, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ähnlich steht es auch in der Luther-Übersetzung. Und das, was wir als vielleicht christlich sozialisierte Menschen darunter verstehen, ist Jesu Kreuzigung. Er gibt sein Leben dafür, dass ich leben kann. Also dieses stellvertretende Tod von Jesus. Aber ich glaube, Jesus meint das hier gar nicht mit dem Bild des Hirten. Ich hatte es eben schon kurz erwähnt. Ihm geht es vielmehr darum, dass er sein Leben einsetzt, wenn es darauf ankommt, so wie es ein guter Hirte wirklich tut. Er setzt sein Leben ein. Und der Gegensatz hier zum Lohnarbeiter ist nicht, der eine setzt sein Leben ein und der andere nicht, sondern der Gegensatz ist, dem Lohnarbeiter sind die Schafe egal. Er kennt sie nicht so gut. Deshalb tut er nicht alles in seiner Kraft, um sie zu bewahren. Aber der Hirte, der wahre Hirte, tut genau das. Es geht nicht um stellvertretenden Tod, sondern darum, sein Leben einzusetzen. Und deshalb ist es meiner Meinung nach hier in der neuen Genfer Übersetzung ganz gut übersetzt. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben, wenn es drauf ankommt. Wenn es verlangt ist, dann tut er das, weil er der gute Hirte ist für seine Schafe. Also wir sehen, dass Jesus sich mit dem Hirten identifiziert und damit sagt, ich bin für die Fürsorge meiner Schafe, für meine Nachfolger zuständig. Und diese Aufgabe ist mir so wichtig. Sie steht bei mir an oberster Stelle, sodass ich sogar mein Leben dafür einsetze, wenn es darauf ankommt, wenn es nötig ist. Und das sehen wir dann wiederum wirklich darin, dass Jesus sein Leben am Kreuz hingibt. Und ich habe mich gefragt, wie sieht diese Fürsorge Jesu, wenn er sich mit einem Hirten darstellt, wie sieht diese Fürsorge für uns aus? Und wir sehen das ganz anschaulich im Psalm 23, den wir gerade gelesen bekommen haben. Das ist der wahrscheinlich bekanntere Text, wenn es um Hirten in der Bibel geht. Und dort sehen wir einiges, wie ein guter Hirte für seine Schafe sorgt. Der Hirte kennt seine Schafe ganz genau. Das sehen wir hier in dem Text. Der Hirte geht vor ihnen her und nicht setzt sich unter einen Baum im Schatten und guckt mal, was so mit seinen Schafen passiert und schreitet dann ein, wenn es nötig wird. Er geht voraus. Eine andere Sache ist, der Hirte führt sie zu dem von ihm ausgewählten Weideplatz. Er hat sich vorher Gedanken gemacht und holt dann die Schafe und geht mit ihnen dorthin, wo er es möchte, auch wenn die Schafe es irgendwie gar nicht im Blick haben. Sie folgen ihm einfach dorthin, wo er hingeht. Und das Letzte, worüber wir gerade schon gesprochen haben, der Hirte verteidigt seine Schafe mit seinem Leben, wenn es sein muss. Dieser Hirte will Jesus für dich sein. Und dieser Hirte ist Jesus für jeden, der ihm nachfolgt. Für jeden. Er ist dieser Hirte. Er sagt nicht, ich werde dieser Hirte sein, sondern ich bin dieser Hirte für jeden, der mir nachfolgt. Und was heißt das für mich? Was bedeutet das? Ich habe für mich eine Parallele, ja, in mein Leben gefunden, wo ich gesagt habe, das bedeutet für mich, dass Jesus das Ziel kennt, dass er mit mir zu dem Ziel hinkommen wird, das er im Blick hat. Ich weiß nicht, wo er mit mir hin will. Ich kann es nicht sagen, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, was wahrscheinlich auch ganz gut ist. Ich folge ihm zu dem Ziel, das er verfolgt, das er im Blick hat, auch wenn es irgendwo noch weiter weg zu sein scheint. Und ich kann manchmal nicht nachvollziehen, warum wir gerade diesen Weg gehen. Warum gehen wir da lang, durch dieses Tal, wo es dunkel ist? Warum nehmen wir nicht irgendeinen anderen Weg? Ich weiß es nicht, aber mein Hirte, er weiß es. Er kennt das Ziel und er kennt den Weg zu diesem Ziel und darum geht er ihn. Manchmal begegnet mir auch Leid auf diesem Weg. Und ich denke mir, wie kann so etwas mir begegnen, wenn doch dieser gute Hirte vor mir hergeht? Er ist doch der gute Hirte, der alles in seiner Hand hält, der alles kann und alles weiß. Warum begegnet mir das jetzt, wenn ich ihm doch nachfolge? Und diese Frage kann ich nicht erklären. Ich wünschte, ich könnte sie erklären und für mich beantworten. Ich kann es aber nicht. Jedes Mal, wenn wir die Frage stellen, warum Jesus, warum Gott, machst du das so und nicht anders? Warum machst du das jetzt und nicht später? Oder warum machst du es nicht jetzt, sondern später? Diese Fragen kann ich leider nicht beantworten. Ich habe nur in meinem Leben einige Erlebnisse gehabt, wo ich Ansätze gefunden habe, um dieser Frage zumindest ein Stück weit Herr zu werden oder sie ein Stück weit unter die Füße zu bekommen, auch wenn ich es natürlich nie ganz schaffen werde. Wenn ich Leid begegne, dann begegne ich dem vielleicht einfach, weil es unabdingbar ist in dieser endlichen Welt. Alles hat ein Ende. Jeder Mensch, jede Sache, die Erde, irgendwann wird es damit zu Ende sein, weil wir in einer endlichen Schöpfung leben. Nichts besteht ewig. Und in dieser Endlichkeit, in dem Prozess des Zu-Ende-Gehens, begegnet manchmal Leid, weil das so ist beim Zu-Ende-Gehen. Es geht nicht ohne Schmerzen, es geht nicht ohne Leid. Und das ist ein Ansatz, um die Frage ja irgendwie beantworten zu können, warum Leid passiert. Wir leben in einer endlichen Welt und das gehört ein Stück weit dazu. Ein anderer Grund ist, dass vielleicht andere Menschen Fehler gemacht haben und dass diese Fehler, die Konsequenzen dieser Fehler auch mich treffen können, ohne dass ich damit wirklich verbunden bin, ohne dass ich in die Situation involviert bin. Andere Menschen machen Fehler. Kriege entstehen dadurch, dass Menschen Fehler machen. Und das betrifft so viele Menschen, die darunter leiden. Aber es basiert darauf, dass der Mensch keine Marionette Gottes ist. Das wollen wir alle ja nicht. Und deshalb ist die Konsequenz daraus, dass wir Fehler machen können. Und dass diese Fehler auch dazu führen, dass andere Menschen leiden. Und Fehler anderer Menschen führen dazu, dass ich leide. Und ein dritter Ansatz, um die Frage zu beantworten, der ja irgendwie jeder selbst erstmal erfahren muss, glaube ich, bevor er ihn gehen kann. Bevor er das vielleicht auch nachvollziehen kann. Ich begegne Leid in meinem Leben, weil Gott mich vielleicht wachrütteln will. Weil Gott mich auf etwas aufmerksam machen möchte, was vielleicht gerade noch nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, wie er sich das wünscht für mich ganz persönlich. Und deshalb lässt er etwas passieren, was mich wachrütteln kann, was mir dabei hilft, ein Stück weit mehr zu diesem Menschen zu werden, der ich als Christ werden möchte. Ein Mensch, der Gott gefällt, der Jesus gefällt. Und manchmal verliere ich dieses Ziel aus den Augen und verirre mich in irgendwelchen Wegen. Ein Beispiel: Vor einigen Jahren wurde bei meiner Mutter eine schwere Krankheit diagnostiziert. Und ich glaube, ich hatte das hier auch schon mal erwähnt. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Aber seitdem hat sich bei mir persönlich und bei uns als Familie etwas verändert. Verändert in verschiedener Hinsicht. Zum einen beten wir ganz, ganz anders. Wir beten viel mehr und wir beten viel intensiver, weil diese Krankheit noch nicht überstanden ist. Wir beten und dieses Leid ist passiert und es hat etwas Gutes in uns als Familie bewirkt. Wir beten viel mehr, viel intensiver und wir glauben daran, dass Gott etwas tun kann, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Aber das Leben wurde bis jetzt verlängert von meiner Mutter. Also Gebet hilft. Das ist eine Lektion, die wir in dieser Zeit gelernt haben. Und eine andere ist das tiefe Vertrauen in Gottes Hand. Dass wir auch nicht wissen, wie es ausgehen wird mit ihr, wie lange wir sie noch haben. Aber wir wissen, sie ist in Gottes Hand. In der Hand unseres Hirten, unseres guten Hirten. Und er meint es gut und er hat nur das Beste mit ihr vor, auch wenn ich es jetzt noch nicht verstehen kann. Aber dieses Bewusstsein, dieses Vertrauen ist in uns gewachsen. Jeder von uns hat früher oder später diese Frage gestellt bekommen. Und das habe ich auch in anderen Situationen gehört, wo ich mit anderen Leuten geredet habe, die in ähnlicher Situation sind. Gott stellt in solchen Situationen die Frage, vertraust du mir? Vertraust du mir, ohne dass du weißt, was hinter der nächsten Kreuzung auf euch wartet? Und das ist etwas, was Gott auch durch Leid bewirken kann. Aber es ist nur ein Ansatz auf die Frage. Das ist nicht die Antwort jedes Mal, wenn wir Leid begegnen. Aber es kann eine Konsequenz daraus sein, wenn uns Leid begegnet. Und zum Schluss vielleicht noch die zweite Sache, die es heißt, wenn Christus mein Hirte ist und ich sein Schaf bin, sein Nachfolger. Und das ist ganz simpel, ich hatte es auch schon einmal erwähnt. Das heißt dann einfach, dass Jesus dein Hirte ist und dass du sein Schaf bist. Nicht sein wirst, sondern bist. Und er ist jetzt schon dein Hirte. Und dabei ist es ganz egal, was andere Menschen über dich denken. Ganz egal, wie sie dich beurteilen. Das ist nicht von Bedeutung. Jesus ist dein Hirte und du bist sein Schaf. Ganz egal, was andere von dir denken, egal welchen Stempel sie dir aufdrücken. Schaf, schwarzes Schaf, weißes Schaf, dummes Schaf, langsames Schaf. Was auch immer Leute dir sagen oder von dir denken. Egal, in welcher Schublade du steckst bei anderen Leuten. Jesus ist dein Hirte und du bist sein Schaf. Es ist an keine Bedingung geknüpft, wenn du glaubst. Wenn du sein Nachfolger geworden bist, bist du sein Schaf. Und so schnell kann nichts und niemand etwas daran ändern. Jesus kennt seine Schafe und er weiß um ihre Macken. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Er kennt sie so gut, dass er jeden von den anderen unterscheiden kann. Also kennt er auch jede Macke, weiß um jeden Fehler, um alles, was wir so tun und womit wir zu kämpfen haben. Aber er liebt uns trotzdem. Und das ist, glaube ich, für uns Menschen unbegreiflich, weil wir es selber nicht in dieser Weise erfahren, sei es von anderen Menschen oder von uns selber. Wenn Leute uns gegenüber Fehler machen, wenn sie uns verletzen, dann ist das so eine Frage, bin ich immer noch der Freund von dieser Person? Das können wir nicht ohne weiteres. Nicht so einfach, jetzt bin ich wieder Freund, egal was passiert ist. Aber Jesus ist unser Hirte. Egal, was vorgefallen ist, er liebt uns. Und solange ich mich nicht von dieser Liebe abwende, liebt er mich. Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder sagen. Ich bitte die Musiker jetzt schon nach vorne und wir wollen zum Abschluss der Predigt ein Lied gemeinsam singen, das einige dieser Gedanken auf den Punkt bringt. Der, du warst schon da. Lasst uns dazu aufstehen.
Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir.